Wir freuen uns heute Morgen, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er der Sieger über den Tod ist. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat. Ich wünsche Ihnen auch diese Freude an diesem Tag, dass Sie dort überall, wo die Schatten des Todes hinfallen können, sich freuen an dem Leben, das Ihnen heute Jesus schenkt. Wir wollen miteinander das Lied 576 singen, Brich herein, 576, wir singen alle vier Verse. Wir wollen beten. Du, unser Herr Jesus Christus, wir freuen uns an diesem Tag, wo auch so viele Erinnerungen wach werden und wehmütige Gedanken an Verstorbene uns beschäftigen. Da freuen wir uns an deinem Ostersieg. Und wir möchten heute ganz neu dich erkennen und den Trost, den du uns gibst. Und besonders wollen wir für die beten, die in Trauer sind, dass du sie aufrichtest und ihnen den Blick schenkst über die Grenzen dieser Welt hinaus. Wie froh sind wir, dass wir eine lebendige Hoffnung bei dir haben, eine begründete Hoffnung. Und gib uns auch selbst im Blick auf unser zerrinnendes Leben, auch im Blick auf all die Krankheitsnöte und Lasten, die uns beschäftigen, heute einen gewissen Trost aus deinem Wort. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles bringen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Musik. lese einige Verse aus dem Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 von Vers 20 ab. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Als Erstling, ich sage nur gern als Prototyp unter denen, die da entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner Ordnung als erster Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Wir hören jetzt ein Lied. Wir freuen uns, dass der Chor das studiert hat. Alle, die ab und zu irgendwo unterwegs oder im Haushalt die Sendung hören, sie wünschen, wir spielen, kennen die Melodie. Aber wir haben endlich den richtigen Text gefunden, nicht den, der dort auch als in der Sendung kommt, einer, der fast wie eine Persiflage auf den christlichen Glauben wirkt. Ein wunderbarer Text, Herr, bleib bei uns. Ich bin immer wieder dankbar, wenn aus der Gemeinde heraus Einzelne auch den Mut haben, hier im Gottesdienst etwas zu erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Und wir freuen uns, dass heute Frau Inge Schwab aus Heilbronn uns ein paar Worte aus ihrem persönlichen Erleben erzählen wird.
Ich freue mich, dass ich heute in Ihrer Gemeinde sein darf, obwohl es mir auch sehr schwer fällt, nach dem, was ich im letzten Jahr erlebt habe. Innerhalb eines Jahres habe ich ein Kind verloren und einen lieben Menschen. Aber Gott war mit mir. Letztes Jahr im September stand ich am Sarg meines 8-jährigen Kindes. Voll Fröhlichkeit war es neben mir. Innerhalb Sekunden von allem Irdischen enthoben, heimgekehrt zu Gott. Unser Christian ging jeden Mittwoch zum Bücherboss, um sich Lesestoff für die Woche zu holen. 100 Meter von unserem Haus entfernt wurde er von einem LKW an Kopf und Körper überrollt. Er starb noch an der Unfallstelle. Werner, ein guter Freund von mir, der ein 11-jähriges Leiden zu tragen hatte, starb unerwartet vor 5 Wochen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Glaube Trauer nicht ersetzen kann. Trauer muss durchgangen werden. Und Werners Leben, das vor vielen Leuten als unwert abgetan wurde. Er war durch eine Operation, die notwendig war, gelähmt, am ganzen Körper. Vor 4 Jahren hatte er auch noch seine Sprache verloren. Auch in mir war das Warum. Warum musste Christian so früh und auf solche Art und Weise sterben? Warum wurde unsere hoffnungsvolle Zukunft so zunichte gemacht? Warum musste er, Werner, nach Studium, Abitur, mit solch einem schweren Leiden beschwert werden? Meine Erkenntnis nach viel Nachdenklichkeit, was ich auch in der Bibel über Sterben, Ewigkeit gelesen habe, war, dass ich mich vor Gott demütigen muss. Er allein hat das Recht, Zeit, Stunde und Ort des Sterbens festzusetzen, wenn er einen Menschen abruft. Und auch was das Leiden von Werner betrifft, wurde mir klar, dass auch im Leiden ein Sinn liegt, dass das Leiden von Gottes Sicht her anders ist, als wir es bewerten. Ich durfte von Werner viel erfahren. Oft waren Verzweiflungsgedanken in mir nach Christians Sterben. Ich wollte nicht mehr leben. Ich sah in meinem Dasein keinen Sinn mehr. Am Ostermontag bin ich mit Werner zum Grab von Christian gefahren. Da stellte ich ihm die Frage: Werner, hast du nicht auch schon oft den Gedanken gehabt und den Wunsch zu sterben? In Anbetracht deines schweren Leidens? Er konnte nur mit dem Auge Ja oder Nein sagen, das war alles. Seine Antwort war Nein. Wie beschämt war ich. Ich, die Werner gegenüber so reich war, wollte mein Leben wegwerfen. Und er, Werner, der so viel körperlich und seelisches Leiden und ertragen musste, für ihn war sein Leben lebenswert. Ich habe von Werner gelernt, von ihm, dessen Leben in vielen Augen unwert war, nicht mehr lebenswert war. Von ihm, der ohne fremde Hilfe nicht leben konnte. Von ihm, der nicht sprechen konnte. Sein Leben war für mich eine einzige Predigt. Ich bin traurig, aber dankbar für diese gesegnete und schöne Zeit mit ihm. Und ich bin mir auch sicher, dass alle, die aus unserer Mitte schon genommen wurden, es gut haben, bei Jesus und Gott jetzt leben. Ich bin mir gewiss, denn Gott hat uns durch Jesus ein Zeichen gegeben, dass mit Sterben und Leiden nichts zu Ende ist, sondern ein neuer Anfang bei ihm. Auch bei Jesus hat es nach 3 Tagen geheißen, er lebt. Und das nehme ich auch für mich in Anspruch. Mein Kind lebt. Ich bin nur getrennt von ihm. Ich lebe noch in der Zeit, mein Kind schon in der Ewigkeit. Und Auch ich weiß nicht, wie nahe oder wie ferne mir noch mein Ziel ist. Ich lege alles in Gottes Hand. Wie wichtig wurde mir auch Psalm 90, die Vergänglichkeit von uns Menschen. Wie es da auch heißt, am Morgen das Gras, das sprost es noch. Am Abend ist es verdorrt. Auch bei meinem Kind war es so. Am Morgen kein Gedanke in mir, dass er abends nicht mehr da ist. Und wie fröhlich und heiter ging Christian durchs Leben. Er hat mit Jesus gelebt, zu ihm gebetet jeden Tag. Nach seinem Sterben habe ich ein kleines Büchlein in seinem Schreibtisch gefunden, das er selbst sich angefertigt hat. Auf die erste Seite hat er geschrieben: Wer an Gott glaubt, wird in Ewigkeit weiterleben. Auf der letzten Seite stand: Zu zweit ist es besser als allein. Ich habe dann festgestellt, dass das ein Wort aus Prediger 4, Vers 12 ist. Und wie wichtig und bewusst wurde mir, dass Christian eigentlich auf sein Sterben vorbereitet war. Freitags noch, also 5 Tage bevor er starb, kam er abends zu mir. Er durfte sich für den nächsten Religionsunterricht ein Lied aussuchen. Er hat sich das Lied ausgesucht: Mit meinem Gott gehe ich zur Ruhe und schließ in Fried mein Auge zu. Ich war eigentlich ziemlich entsetzt, weil er mit dem Lied kam, weil es mir gar nicht gefallen hat. So ein Lied für den Religionsunterricht. Christian, das gefällt mir nicht, habe ich zu ihm gesagt. Er hat mich dann angeschaut und gesagt: Aber Mama, mir gefällt es. Spiel es mit dem Klavier oder mit der Flöte, damit wir die Melodie zusammen lernen. Wir haben es an seiner Beerdigung dann gesungen. Nach dem Unfall bin ich hochgegangen in Christians Zimmer. Da lag das Gesangbuch auf dem Rücken. Ich habe es umgedreht und was stand darauf? Mit meinem Gott gehe ich zur Ruhe und schließ in Fried mein Auge zu. Mir wurde auch wichtig, dass die ganze Situation alles nur Kulisse war, dass Gott selbst der Handelnde war, dass er das als richtigen Zeitpunkt für Christian gesehen hat, sein Leben zu beenden und einen neuen Anfang zu setzen bei ihm. Er hat eine andere Wachstumsstufe mit Christian vorgesehen, wie ich es eigentlich wollte. Denn seine Gedanken, die sind viel höher als unsere Wege und seine Wege auch höher als unsere. Aber er hat uns versprochen, dass wir auf all unsere Fragen einmal eine Antwort bekommen in der Ewigkeit. Und in dieser Gewissheit lebe ich. Und ich möchte einfach sagen, dass wir für alle, die aus unserer Mitte schon gegangen sind, dieses Wort in Anspruch nehmen wollen. Jesus lebt, mit ihm auch sie alle, die entschlafen sind. Im Sichtbaren bin ich ärmer geworden, aber im Unsichtbaren reicher, denn die Seele lebt mehr da, wo sie liebt, als wo sie lebt.
Wir wollen darauf antworten mit dem Lied Wir warten dein, o Gottes Sohn, 123, alle 4 Verse, 123. Wir schließen heute die Reihe über Daniel ab und lesen dazu aus dem letzten Kapitel des Danielbuches, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Die letzten Kapitel sind ja Durchblicke durch den Ablauf der Weltgeschichte. Und da heißt es, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Der Michael ist ein Vorbild für Jesus. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben sind. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Liebe Schwestern und Brüder, ich beobachte heute immer wieder, dass man sich das Evangelium leicht vom Hals halten kann. Hör immer wieder den Satz, dass Leute sagen, ach, die Kirche, die will uns ja bloß Angst machen. Haben Sie auch schon gehört? Die wollen uns bloß Angst machen. Ich erinnere mich, wie ich junger Vikar war in Tuttlingen, bei den Hausbesuchen, das mit großem Eifer betrieben, und da komme ich zu einer lieben alten Großmutter, und die hat ihren Enkel zum Hüten gehabt und hatte ihre liebe Mühe, diesen Udo in die Schranken zu weisen. Und dann hat sie schließlich, um den Udo ein wenig unter Druck zu setzen, gesagt, Udo, wenn du jetzt nicht brav bist, dann nimm dich der Vikar mit und schneide dir die Ohren ab. Nee, man kann ja Angst machen, man kann ja Angst machen, wir kennen das. Und ob das nicht auch so ein Trick ist, dass man vom Tod redet, sie nach Hause gehen und sagen, Mensch, das ging mir ganz tief unter die Haut heute mit dem Gottesdienst. Aber dann schüttelt man es ab wie die Regentropfen vom Regenmantel und sagt, ich lass doch nichts sitzen. Jetzt bin ich mal wieder Mensch, jetzt lebe ich fröhlich meiner Tage hin. Ich muss Ihnen sagen, leider hat keiner von uns mehr den Mut, mit dem Tod Angst zu machen. Vielleicht wäre es manchmal ganz gut, wir würden einen verrückten Motorradraser oder einer, der raucht wie ein Schlot, sagen, Mensch, denk mal, was das heißt, sterben. Wir könnten ja ruhig mit dem Tode drohen. Es wäre in vielen Situationen unseres Lebens eine Hilfe. Nein, wir sind alle gleichgültig geworden. Und wir als Verkündiger des Evangeliums, wir haben eine große Scheu. Ich glaube, ich habe noch nie den Mut gehabt, Sie auf den Tod hin anzusprechen. Es wäre sicher eine Hilfe für Sie gewesen, wenn ich nur einmal den Mumm gehabt hätte, zu sagen, sind Sie bereit? Ist Ihr Leben geordnet? Schlimm, dass wir so feige sind. Stimmt ja gar nicht, dass uns irgendeiner Angst macht. Der Tod meldet sich selber zu Wort. Und zwar ganz plötzlich. So war es bei Ihnen und man war nicht darauf vorbereitet. Eigentlich wäre es die Sache, mit der wir uns fortwährend beschäftigen müssten, mit der wir uns dauernd auseinandersetzen, weil es das sicherste Datum unseres Lebens ist, auch wenn wir nicht genau wissen, wann, aber so etwa. Wir wissen, es kommt und dann sollten wir bereit sein. Aber wir sind gar nicht bereit und der Tod kommt immer unvermutet, sogar bei den ältesten Menschen, ganz unvermutet. Sie haben gar nicht daran gedacht, dass das jetzt passieren kann. Und darum wirkt das so schwer. Und dann plötzlich sagen wir, wir haben nie das für möglich gehalten. Uns ist der Boden weggezogen. Es wirkt auch deshalb so schlimm auf uns. Und ich weiß das doch aus vielen Begegnungen. Ich habe ja dauernd damit zu tun, wie das ist. Ich selber gehe ganz schwer auf Friedhöfe. Ich gehe ungern auf die Intensivstationen. Ich mache ungern bei den Sterbenden Besuche. Doch, ich mache es gern, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Aber es fällt mir so schwer, dorthin zu treten und das zu spüren und dann zu merken, da ist einer gar nicht bereit. Wir schieben das ja gerne auf die lange Bank. in USA, da fangen ja alle Entwicklungen an, die bei uns einige Jahre später kommen. Da hat man gelesen, dass schon vor Jahren ein ganz findiger Mann, der unheilbar krank war, bestimmt hat, dass man seinen Leib in die Tiefkühltruhe legen sollte, ihn eingefrieren sollte, bis zu dem Zeitpunkt, dass ein Heilmittel gegen seine unheilbare Krankheit gefunden ist. Er wollte doch dem Tod entfliehen und dann wollte er noch ein letztes Schnippchen schlagen, ob das medizinisch geht oder ob das eine Zeitungsente war, das weiß ich nicht. Aber so typisch für unsere Zeit heute, man will den Tod hinausschieben, unbewusst auf die Seite schieben und es gelingt nicht. Er kommt plötzlich mit verstärkter Wucht. Ich las in einem Referat eines großen Theologen, eines praktischen Theologen, dass das Beste wäre für uns Verkündiger, angesichts des Todes einfach zu schweigen. Psalm 39, Vers 10, ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun. Das ist eine Hilfe, das ist eine Lösung, nicht? Stimmt ja, der Tod ist so maßlos, so mächtig, so groß und alle unsere Worte prallen ab. Wir fühlen uns so hilflos, wir merken, dass wir gar nichts mehr können vor dem Tod. Der Tod ist die letzte Prüfung von allem, was wir sagen. Nein, das ist schon richtig. Wir wollten lieber schweigen, vielleicht die Hand fassen, ein Zeichen des stillen Gedenkens geben, ein Blumengebinde. Nur einer braucht nicht zu schweigen, Jesus. Er schweigt nicht. Obwohl er noch einmal unterstreicht, wer der Tod ist, der letzte Feind, der letzte, der größte, der schlimmste, mit dem keiner in seiner ganzen großen menschlichen Eigenschaft und Größe fertig wird, sondern Jesus steht hin und spricht dem Tod das Recht ab. Jesus zeigt seine ganze Macht am Grab, am Sarg, auf dem Friedhof. Und da fängt die Osterfreude und der Osterjubel an. Und darum machen wir den Mund auf, darum reden wir, darum können wir auch nicht schweigen. Um Jesu willen müssen wir reden. Und das ist für uns heute der einzige Grund, warum wir den Totensonntag umfunktionieren zu einem Ewigkeitssonntag, zu einem Freudentag der gewissen Hoffnung ewigen Lebens. Wir wissen, auf welche Zukunft wir zuwandern. Wir wissen, wer auf uns wartet und in wessen Hände wir fallen, in die Hände Jesu. Ich habe es wieder ein wenig gegliedert. Mein Herz ist voll. Ich möchte nur das sagen, was in die Zeit hineinpasst. Und da will ich zuerst darüber reden. Ohne Jesus haben wir keine Hoffnung. Wir wollen doch wieder zurückkehren zu Daniel. Daniel lebt in Babel. In dieser modernen Stadt Babel, in dieser gewaltigen Metropole der menschlichen Intelligenz, des Fortschritts. Über ganze Jahrhunderte hinweg war im Altertum Babel das Größte, was je Menschen schaffen konnten. Nebukadnezar II. Hat die größte Entfaltung von Babel noch dargestellt, auch in den ganzen Baulichkeiten, in der Wissenschaft, in der Mathematik, in der Astronomie. Viele Jahrhunderte später kam Alexander der Große. Und was hat der Große gedacht, als er nach Babel kam? Er sagte, nicht Mazedonien, nicht meine griechische Heimat, nicht Athen. Babel ist der Mittelpunkt meines Reiches. Er wollte seine Hauptstadt dort in Babel gründen. Warum kam es eigentlich nicht dazu? Weil Alexander der Große mit 33 Jahren starb. So groß war er, so starb. Babel heißt ja bei uns, im Hebräischen hat man immer das anklingen lassen an die Verwirrung, an die Sprachverwirrung. Aber ursprünglich in der babylonischen Sprache heißt das Wort Babel, das ist die Tür zum Himmel. So haben die Babylonier das verstanden. Die Stadt ist die Tür zum Himmel. Da kommt man in die größten, tiefsten und allerwichtigsten Zusammenhänge des Lebens hinein. Und der Daniel macht eine Zukunftsweissagung und was sagt er von Babel? Es wird alles zerfallen. Hat ja recht gehabt, nach Alexander dem Großen zerfiel auch dieses Reich in die widerstreitenden Diadochen. Die Diadochenkämpfe kamen dann, diese blutigen Kämpfe. Und das sagt der Daniel in diesen vielen Kapiteln, wie ein Reich gegen das andere kämpft. Es klingt manchmal so lieblos, wenn wir immer wieder in der Bibel plötzlich lesen, dass alle menschliche Zukunftsentwicklung und Fortschrittsentwicklung in Blut, Schweiß und Tränen endet. Aber es ist doch so. Und da wird man mutlos und sagt, ja, dann hat es ja gar keinen Sinn mehr. Da steht von Trübsal. Ich habe gestern auch Zeitung gelesen, wo einer sagte, wir haben ein anderes Lebensgefühl, wir gehen nicht mehr vom Jammertal aus. Sagt der Journalist, ich weiß nicht, ob der vergessen hat, was in Afrika, in allen Nationen Afrikas gegenwärtig abläuft. Vom Kap der Guten Hoffnung bis hinauf nach Nordafrika. Eine Hoffnungslosigkeit, ein Sterben in Europa. Und gucken Sie sich doch mal in den Häusern um, wie viel Leid, wie viel Tränen, wie viel Hoffnungslosigkeit. Die Bibel spricht einfach von der Trübsal. Jetzt sagt einer, aber du hast immer das Thema, du kommst in der Predigt immer wieder drauf. Mir fällt auf, dass der Apostel Paulus immer wieder drauf kam. Wenn Sie mal den zweiten Korintherbrief aufnehmen, das war eine Gemeinde, die sehr sich freute an den Erfolgen, am Sieg, den sie erlebte. Da fängt er gleich im ersten Kapitel des zweiten Korintherbriefs an, dass er sagt, ich freue mich so an Jesus, weil der uns tröstet in aller Trübsal. Trübsal, das meint immer die Existenzangst, die letzte Bedrängnis, in der er lebt. Und er sagt, er sei so froh, dass er das selber durchleiden muss, damit er wieder die anderen trösten könne. Und das zieht sich dann durch den ganzen zweiten Korintherbrief durch, wenn er dann im vierten Kapitel sagt am Ende, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und übermaßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht schauen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Durch diese Bedrängnis, die wir erleiden, blicken wir weg. Wohin blicken wir denn? Wir blicken auf Jesus, der lebt, der auferstanden ist. Jesus sprach auch in seiner Zukunftsprophetie, Matthäus 24, es wird eine Trübsal kommen, wie sie noch nie da war. Ja, warum nimmt die uns Jesus nicht weg? Weil diese Trübsal dieser Welt zusammenhängt mit unserem Kampf gegen Gott. Diese Welt, die ohne Gott leben will, muss ihren totalen Zusammenbruch erleben. Wir, die wir uns auch so oft gegen Gott aufgelehnt haben, die wir stark sein wollten, stehen plötzlich da und merken, wie unser Fleisch, unsere Leiblichkeit zerbricht, unsere Seelenkraft schwach wird. Und die einzige Hoffnung ist, dass wir in Jesus geborgen sind, im auferstandenen Jesus. Und wenn ich irgendwo in die Not, in die Trübsal, in die Traurigkeit, in die Bedrängnis hineinreden muss, was kann ich denn sagen? Ich kann Menschen nur sagen, jetzt ist Jesus da und er lebt wirklich. Er hält dich und trägt dich. Kennen Sie die schönen Osterlieder? Mir gefallen die alten Osterlieder, trotz des Zeitungsschreibers, der ein neues Lebensgefühl will. Ich will das Alte haben von Paul Gerhardt. Wenn der in seinem Osterlied singt, die Trübsal trübt mir nicht mein Herz und Angesicht. Das Unglück ist mein Glück, die Nacht mein Sonnenblick. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied, wo mein Haupt durch ist gegangen. Dann nimmt er mich auch mit. Er reise durch den Tod, durch Welt, durch Sünde und Not. Er reise durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesell. Das Lied davor in unserem Gesangbuch von Johann Heermann. Wie tief kreuzt Trübsal oder Pein, mein Heiland greift allmächtig drein, reißt mich heraus mit seiner Hand. Wer mich will halten, wird zur Schand. Lebt Christus, was bin ich betrübt? Das ist die Freude der Christen. Wir haben etwas gegen die Trübsal. Wir müssen durch. Freuen Sie sich, wenn Sie es nicht durchleiden müssen, aber dann nehmen Sie Anteil an dem Leiden derer, die in Ihrer Nähe wohnen. Tragen Sie das mit. Und wie kriegt man das? Nicht indem man sich zusammenreißt, nicht indem man sich anstrengt, sondern heißt hier beim Daniel so schön, die, die im Buch des Lebens geschrieben sind. Dass ich diese Hoffnung habe, das hat Jesus mir verbürgt, weil er meinen Namen ins Buch des Lebens einschreibt und ich ihm gehören darf. Ohne ihn haben wir keine Hoffnung. Ohne ihn haben wir keine Hoffnung. Mein zweiter Punkt. Der Tod ist entmachtet. Ja, das ist jetzt was Merkwürdiges. Wenn wir so das sagen, wir stehen ja immer noch da und wischen uns die Tränen aus den Augen. Wir sind schockiert, wie der Tod zerstören darf. Wie schwer ist das, was wir auch in den letzten Wochen und Monaten und Jahren erlebt haben, mit Ihnen zusammen. Der Tod ist entmachtet, wenn er noch so furchtbar zuschlagen kann und zuschlagen darf. Da steht hier bei dem Daniel der Durchblick, ihm der Geist Gottes das zeigt, ein überragender Geist war in ihm, dass er das sehen kann. Viele, die unter der Erde schlafen, liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Im Alten Testament, sagt man ja, ist das oft gar nicht so klar ausgesprochen. Das war ja auch vor der Auferstehung Jesu nur so prophetisch gesehen, wie durch ein Milchglas hindurch, so andeutungsweise, wie das ist mit der Auferstehung der Toten. Sie spüren schon, da kommt etwas beim Hiob, wie er plötzlich ruft, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als der Letzte wird er sich über meinem Staub erheben und ist auch noch meine Haut noch so zerschlagen, so werde ich ihn doch sehen. Ich werde Gott sehen. Heute auch in der Losung. Er nimmt mich am Ende mit Ehren an. Immer wieder dringt so durch, ich darf auf ihn zugehen. Aber wir erst, die wir von den Aposteln das Zeugnis der Auferstehung Jesu haben, wissen, Jesus lebt. Jetzt ist er genau dort, auch unsichtbar unter uns, wo wir durch die Trauertäler gehen. Darf auf ihn blicken und ganz geborgen sein. Und Jesus spricht seine Worte. Mich hat das ganz entscheidend zu meiner Bekehrung als junger Mensch genötigt, zu einer klaren Entscheidung. Was wird einmal mit meinem Sterben sein? Und ich konnte mich nur Jesus anvertrauen. Der sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und sie, die sie mittendrin in der Traurigkeit, in der Angst leben, im Schmerz, sie dürfen dieses Wort Jesu immer wieder hören, mit ihm reden im Gebet. Und auf einmal passiert etwas, dass sie sagen, ich habe das noch nie so machtvoll erlebt und erfahren wie jetzt. Ich habe in dem kleinen Büchlein zum Leben hindurchgedrungen, das einfach bloß gesammelt von Menschen, die das erlebt haben, vor 50 Jahren, als der Kessel von Stalingrad begann, wo Menschen ohne Essen, ohne Versorgung, verwundet dort drin lagen und auf einmal sagen, ich war Jesus noch nie so nah wie jetzt. Oder darf ich es Ihnen mit den Worten des 42-jährigen Alexi Freiherrn von Rönne noch einmal vorlesen, der zum Tode durch den Strang verurteilt wurde vom Volksgerichtshof der Nazis und der dann heimschreibt seiner Frau, auch im Blick auf ihre beiden Kinder, zunächst sollst du und die Kleinen wissen, dass ich an dem Geschehen unbeteiligt und unschuldig war, was auch immer hernach gesagt werden mag. Alles andere ist daneben nicht wichtig. Aber einen ungeheuren Gewinn habe ich von der so überaus ernsten Zeit gehabt. Ich bin ganz und gar in die geöffneten Arme unseres Herrn und Heilandes zurückgekehrt, die ich im Drang der Ereignisse oft genug vergessen hatte. Ich verbringe fast alle freie Zeit im Gebet. Ein Gebet um Kraft für mich, für alles Kommende und um Segen und Hilfe für dich, mein Allerliebstes und die Kinder. Und ich spüre das Geschenk der Kraft für mich so deutlich, dass ich mit der frohen Zuversicht in alles hineingehe, dass es doch nur enden kann am Herzen Gottes, im ewigen Frieden. Da scheint dann das Vorausgehende unwichtig genug und soll dich auch gar nicht beschäftigen. Mein inneres Auge wird jeden Augenblick hinter allem nur die geöffneten Arme meines Herrn und Heilandes sehen. Und dann noch im letzten Brief, wenige Stunden vor der Hinrichtung. Wenn du wüsstest, wie unvorstellbar treu Jesus mir im Augenblick zur Seite steht, wärst auch du für dein ganzes schweres Leben gewappnet und ruhig. Wie haben wir das gehört, als eine krebskranke Frau, die der Herr schon heimgerufen hat, Mutter hier von dieser Stelle dort unten vom Pult aus, uns bezeugt hat aus ihrem Krebsleiden heraus, wie sie Jesus so nahe ist, wie sie es früher gar nicht sich vorstellen konnte, weil das wahr ist, was er versprochen hat, dass der Tod entmachtet wird. Und wir sollten uns es angewöhnen, nicht so sehr auf den Tod zu starren, sondern auf das Leben, das grenzenlos ist, das Ewige. Wir freuen uns so, wenn wir heimkommen, Mir geht das immer wieder so, wenn ich von einer Reise nach Hause komme, dann zieht mich's. Schon in Frankfurt am Flughafen. Ich bin der, der am schnellsten hinunterrennt zur S-Bahn mit dem schweren Koffer. Heim! Ich will doch heim! Und dann drehe ich mich nicht mehr rum und gucke nicht mehr, was es dort noch gibt, am Zeitschriftenkiosk oder sonst wo. Ich will heim! Was ist das schön, wenn Sie diese Sehnsucht haben, ich will heim zu meinem Herrn. Und noch das Letzte, welch ein Dienst. Die, die lehren, werden leuchten wie die Sonne, wie die Sterne im Himmel. Was ist denn damit gemeint? Es ist jetzt ganz wichtig, dass Sie heute von diesem Gottesdienst weggehen und andere Menschen ansprechen. Alle Menschen haben als verdrängte Not in sich die Todesangst. Und Sie können mit niemandem darüber sprechen. Dann sagen Sie doch einmal, wie es Ihnen erging, wie Sie frei wurden, wie Sie eine Hoffnung ewigen Lebens haben. Sie sollten lehren. Lehrer sind Pädagogen. Da muss man geschickt sein, wie man das übersetzen kann. Ob man das macht und ein Büchlein mitbringt oder ein paar Worte macht oder in einem Lied oder in einem Bericht von einem Gottesdienst verdeutlicht, dass man es erzählt. Die Lehren werden leuchten wie die Sterne im Himmel. Die Sterne haben ihr Licht nur, weil sie das Sonnenlicht widerspiegeln. Und das wollen wir. Wir wollen in dieser Welt des Todes den auferstandenen Jesus. Wir können das nicht widerspiegeln mit unseren Taten. Meine Visage, die sieht doof aus. Da kann ich nicht Jesus widerspiegeln. Ich habe das noch nie gemeint. Ich will das mit Worten tun. Mit Worten. Ich will auf Jesus hinweisen. Ich will auf Jesus hinweisen, ich will ihn widerspiegeln, ich will von ihm reden, ich will seine Worte weitersagen, auch dort an den aufgerichteten Gräbern und auf den Krankenstationen, wo die hoffnungslos Kranken liegen, und möchte sagen, das eine ist doch nur Not, dass ich heute mein Leben mit Gott in Ordnung bringe. Da steht ja das schwere Wort da, dass ich auferstehen werde, nicht nur zum ewigen Leben, sondern auch zu ewiger Schmach und Schande. Und darum heißt, die da viele lehren, die viele zur Gerechtigkeit weisen, wissen Sie, dass wir ganz heute bereit sein müssen, dass unser Leben mit Gott in Ordnung sein muss. Sicher geht es bei Ihnen so wie bei mir, das sind viel ungerechte Dinge untergemischt, die haben wir verdrängt. Ich möchte heute mit Gott reinen Tisch machen. Und möchte immer auch so zu Ihnen reden, dass es das letzte Wort gewesen sein könnte. Eins ist Not, bestelle dein Haus. Und das ist nicht wichtig, nur Ihr Testament zu machen und das andere, sondern machen Sie alles in Ordnung. Keinen Streit mit Menschen. Es lohnt ja nicht im Licht der Ewigkeit. Keine falschen Dinge in Ihren Taschen und nichts, was Ihnen nicht gehört. Und keine falsche Beziehung. Und klären Sie Ihr Leben im Licht der Gerechtigkeit Gottes, damit Sie viele zur Gerechtigkeit weisen können und anderen sagen, das ist das Schönste, wenn man sagt, ich bin bereit. Ich bin gerne noch hier, wenn der Herr mich braucht. Ich diene ihm noch gerne und bin bereit zum Dienst, aber ich freue mich auch, wenn er mich heimholt, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Amen. Und nun singen wir noch diese drei Verse vom Lied 279, bei der Jesu will ich bleiben, Verse 4, 5 und 6. Thank you. Wir wollen beten. Herr, dir sei Dank, dass du uns das Leben geschenkt hast und dass du uns das Leben auch zusprichst in dem Augenblick, wenn unser Leben zerfällt, in der Todesmacht, dass du sagst, dass wir den Tod nicht schmecken, wenn wir an dich glauben. Ach Herr, da danken wir dir für diesen Trost, dass du nicht als der Todesbote zu uns kommst, sondern als der, der das Leben bringt, in der ganzen Fülle und Größe. Verzeih uns, wo wir an diesem zerrinnenden, irdischen Leben oft so kleben und dass wir einen Götzen festhalten und nicht dich mehr lieb haben und uns nicht freuen auf die neue Welt, die du schenkst, ohne Leid und ohne Tränen, die vollendete Welt deiner Gerechtigkeit. Herr, du lässt uns noch Zeit, dass wir unser Leben auch zurechtbringen vor dir. Hilf uns jetzt, dass wir auch heute an diesem Tag diese Gerechtigkeit, die du willst, schaffen. Und wir wollen anderen auch deine Gerechtigkeit bezeugen, das Wunder deiner Vergebung, dass wir heute bei dir das in Anspruch nehmen dürfen. Es ist alles gut geworden durch dein Blut, durch deine Vergebung. Wir denken auch immer wieder an Versäumnisse im Blick auf die Verstorbenen. Vergib uns, was wir dort versäumt haben. Aber rede heute durch dein Wort zu all den Trauernden, dass sie Trost und Hoffnung haben in dir. Und wir alle, auch im Blick auf unser eigenes Sterben, dies wissen, dass wir bei dir ins Buch des Lebens eingeschrieben sind, weil du dein Leben für uns gelassen hast. Herr, rede mit uns, du weißt, wer der Nächste in unserer Mitte ist. Hilf, dass wir bereit sind, wann unsere Stunde kommt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den Vers Gloria, wir singen ihn ohne Vorspiel und stimmen direkt ein mit der Orgel 121, den dritten Vers Gloria sei dir gesungen. Drüben im Clubzimmer liegen die Mappen der Helfer vom Gemeindedienst mit dem neuen Gemeindebrief. Der sollte jetzt noch vor Advent in die Häuser gehen, damit wir hier in unserem Bezirk einladen. Drüben im Clubzimmer. Danke allen Helfern. Sie brauchen den Notizenzettel. Der liegt teilweise auf den Plätzen, wo ihn Sie jetzt noch nicht haben. Es sind manche auch Gäste heute da. Den müssen Sie mitnehmen. Da stehen alle wichtigen Bekanntmachungen drauf. Der gelbe Notizenzettel, großformatig. Besonders wichtig am nächsten Samstag um 18 Uhr, am Vorabend des ersten Advents, haben wir unseren großen Adventsabend. Das ist eine fröhliche Veranstaltung der Freude, des Wartens. Wir haben da wieder unsere Kerzen aufgestellt an der Seite unserer Kirche und ich lade Sie ein und bringen Sie auch
Gäste mit, das ist so schön, dass wir Deutschen den Brauch haben. Wahrscheinlich gibt es sonst gar nicht mehr auf der Welt, die Adventszeit so schön zu feiern. Um 18 Uhr am nächsten Samstag darf ich Sie noch auf den Büchertisch hinweisen, der hinten steht. Das Opfer wollen wir heute für die überseeische Missionsgemeinschaft geben. Das ist die alte China-Inlandmission des Hudson-Taylor. Unsere Frau Christa Weber, die ja bei uns als Diakonin arbeitet, war viele Jahre dort tätig, ist auch jetzt im deutschen Vorstand tätig. Mich hat das so betroffen gemacht, jetzt wieder in Asien, wie die alle da auch in Japan ihre Totenschreine anbeten und keine Hoffnung haben, was jetzt los ist. Sie wissen, irgendwie sind die Toten noch da im Ungewissen. Was ist das Evangelium der Auferstehung Jesu und das Wort Jesu für eine große Botschaft in China, in Japan, in den ganzen ostasiatischen Ländern? Und wir freuen uns über den Dienst der überseeischen Missionsgemeinschaft. Die Frau Jonge, frühere Frau Brinkmann, war in unserem Kindergarten, ist heute auch eine Mitarbeiterin dieser Mission in Japan. Ganz herzlichen Dank für alle ihre Gaben. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Clara Kohl, Postbeamtin früher in der Stitzenburgstraße 21, im Alter von 86 Jahren. Und wir hörten dort bei der Beerdigung: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Wir gehen von hier weg nicht in eine Welt des Todes, das ist nicht alles, was wir sagen, sondern der auferstandene Jesus geht mit uns und er segnet uns, dass wir Boden des Lebens sind. In einer Welt, in der so viele Zeichen des Todes aufgerichtet sind, reden wir im Namen Jesu vom Leben. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.